Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 55. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. In diesem Podcast sprechen wir oft darüber, wie man gesund bleibt und Krankheiten vorbeugt. Doch heute wollen wir einen anderen Blickwinkel einnehmen. Was passiert, wenn man bereits erkrankt ist? Besonders wenn die Diagnose Krebs lautet und welche Wege es gibt, mit dieser Herausforderung umzugehen. Weltweit gibt es über 200 verschiedene Krebsarten. Wir wollen heute aber auf eine ganz bestimmte Krebsart schauen, Brustkrebs. Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und stellt in vielen Ländern die zweithäufigste Krebsart nach Lungenkrebs dar. In Deutschland erkranken jährlich etwa 70.000 Frauen an Brustkrebs, was rund 30% aller Krebsdiagnosen bei Frauen ausmacht. Jede achte Frau ist im Laufe ihres Lebens von der Krankheit betroffen. Obwohl die Überlebensraten dank verbesserter Früherkennung und Therapieoptionen gestiegen sind, die 5-Jahres-Überlebensrate liegt mittlerweile bei rund 90%, bleibt Brustkrebs weiterhin eine der führenden Todesursachen unter Frauen. Die emotionale und körperliche Belastung für die Betroffenen ist enorm. Die Diagnose Brustkrebs verändert alles, nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Leben, die Perspektiven und die Zukunftspläne der Betroffenen. Niemand weiß das so gut wie meine Interviewpartnerin in dieser Woche.
Experte der Woche.
Heute spreche ich mit Rebecca Heinz. Sie ist Managerin, Strategieberaterin, Ex-Brustkrebspatientin, Coach und Betroffenenexpertin sowie Gründerin von Eine von Acht. Bei Rebecca wurde im Oktober 2021 Brustkrebs diagnostiziert. Diese einschneidende Erfahrung veränderte nicht nur ihr Leben, sondern öffnete ihr auch die Tür zu einem neuen beruflichen Fokus. Sie entschloss sich, ihre eigenen Erfahrungen und ihre Expertise zu nutzen, um Frauen zu unterstützen, die nach einer schweren Krankheit wie Brustkrebs wieder in den Berufsalltag zurückkehren möchten. Ihr neues Spezialgebiet ist es, diesen Frauen mit Empathie und Fachwissen zu helfen, die Herausforderungen des Wiedereinstiegs zu meistern und ihre berufliche Zukunft neu zu gestalten. Wie genau ihr Weg ausgesehen hat und wie andere Betroffene von ihren Erfahrungen profitieren können, das erzählt sie uns jetzt selbst. Rebecca, schön, dass du da bist. Unser Thema heute ist Brustkrebs und es ist ein wichtiges Thema, weil ca. 70.000 Frauen jedes Jahr in Deutschland die Diagnose bekommen. 30.000 von ihnen sind unter 55 und 3.000 bekommen die Diagnose während oder kurz nach der Schwangerschaft. Du warst eine von diesen Betroffenen. Möchtest du uns deine Geschichte erzählen?
Sehr gerne und erstmal danke für die Einladung. Diese 3000er Zahl ist tatsächlich das, was ich überhaupt nicht wusste. Also ich wusste von den ganzen Brustkrebszahlen gar nichts und hatte überhaupt keine Ahnung von Brustkrebs. Und mein erster Impuls, als ich die Diagnose bekommen habe, war, das niemandem zu sagen und es so komplett für mich zu behalten. Und als einfach, ich dachte, wir schneiden das weg, wie bei so einem Melanom und dann machen wir weiter, weil ich mich gerade selbstständig gemacht hatte. Und dachte, ich kann doch jetzt, nachdem ich die Eingewöhnung meiner Tochter in der Kita durch habe, nicht schon wieder sagen, ihr könnt schon wieder nur zu irgendwelchen komischen Zeiten mit mir arbeiten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch noch nicht verstanden, dass das Ding mich theoretisch auch umbringen könnte. Und das kam alles so sukzessive. Es waren ganz viele einzelne Schritte, genau, die dazu geführt haben, dass ich damit dann ganz offen rausgegangen bin.
Und du hast dann während deiner Chemotherapie das Projekt Eine von Acht gestartet. Was ist Eine von Acht?
Eine von Acht hat eine kleine Reise hinter sich. Eine von Acht war eigentlich gedacht als ein Projekt, um anderen Frauen zu helfen, besser durch diese Krankheitsphase zu kommen. Weil ich am Anfang, vom komplett Anfang musste zu googeln. Und dann geht's ja bei Google, werden ja immer die Beiträge am höchsten gerankt, wo die Leute gestorben sind. Sodass ich die ganze Zeit mit ganz extremen Fällen konfrontiert war und dachte, damit kann ich nichts anfangen. Ich muss irgendwie gucken, ich brauche sachliche Infos. Und bis man diese Seiten dann gefunden hat, die gibt es ja, habe ich gedacht, das kann ich anderen Leuten ersparen. Und habe angefangen, die Sachen zusammenzutragen und mit anderen Leuten zu sprechen, was sie entdeckt haben. Und dann habe ich aber immer mehr gehört, was in den Unternehmen los ist. Und dann habe ich gedacht, das reicht nicht, wenn wir einfach nur Infos zusammenstellen. Wir müssen an das System ran und wir müssen für die Arbeitsbedingungen von den Betroffenen in den Unternehmen verbessern. Und dann, das ist jetzt, was Eine von Acht heute macht. Wir sind jetzt dabei, dass wir die Betroffenen fit machen für das Arbeiten mit und nach Krebs. Und wir helfen den Führungskräften, vor allem mit den Betroffenen umzugehen, weil das bei vielen so richtige Fluchtreflexe auslöst, wenn jemand vor einem steht und sagt, ich habe Krebs. Und dann helfen wir den Organisationen, die Bedingungen zu schaffen, damit halt erstens und zweitens, also das möglich wird, dass die Betroffenen gut arbeiten können und die Führungskräfte auch gut weiterarbeiten können und nicht alles lahmgelegt wird.
Vielleicht springen wir nochmal an den Anfang. Wie hast du denn herausgefunden, dass du Brustkrebs hast und wie lief der Prozess bis zur Diagnose ab?
Ich hatte gerade abgestillt und hatte beim Abstillen noch so eine Stelle in der Brust, wo ich dachte, das wäre so ein Milchrest und habe das immer schön massiert und das ging aber nicht weg. Und dann meinte mein Freund damals, lass das mal checken. Und dann habe ich gedacht, ja, kann ich machen. Also ich habe einfach gedacht, ich kann ja zu Frauenärztin gehen, das ist ja nicht schlimm. Die wird halt sagen, Milchrest. Ich bin auf nichts anderes gekommen. Also gar nichts anderes war eine Option für mich in meinem Kopf, weil ich das überhaupt nicht wusste, dass Schwangerschaft und Stillzeit die Entstehung von hochaggressiven Tumoren begünstigen können. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Brustkrebs und lag dann da, ich sehe mich da noch liegen und auf diesem Monitor starren von diesem Ultraschallgerät. Und das ist so ein schwarzer Fleck auf dem Gerät dann. Und ich habe dann nur gelegen und dachte, what the fuck? Also ich habe wirklich da auf das Ding gestarrt und dann wurde es mir heiß und kalt. Und dann hat die auch gleich gesagt, hier ist was, wir müssen das jetzt untersuchen. Und hat mir geholfen, dass ich ganz schnell Termine bekomme, sodass ich dann ganz schnell in die Radiologie konnte und diese Stanzen, was dann alles gemacht wird, dass das schnell kommen konnte. Und dann war aber so ein Prozess, das hat ungefähr eine Woche, nur eine Woche eigentlich gedauert. Das hat sich aber ewig angefühlt, weil die haben gesagt, das wäre ein Fibroadenom. Und haben immer gesagt, so das wird nicht sein und das ist so und das ist gar kein und das, nee, das wird schon alles in Ordnung sein. Und dass wir, ich weiß noch, was aus heutiger Sicht so absurd ist, wir waren damals abends noch Sushi essen und ich dachte so, puh, Glück gehabt, ist alles okay und dann war alles okay, gut gelaufen. Und dann habe ich aber immer nicht das Ergebnis bekommen. Und dann habe ich angefangen, ich bin ja Managerin, habe angefangen, hinterher zu telefonieren und habe dann mir die Nummer vom Labor geben lassen und habe dann angefangen, beim Labor anzurufen, wo das jetzt hängt, also wo dieser Brief liegt mit meinem Ergebnis. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, sie mussten was nachuntersuchen. Und dann habe ich schon gedacht, nachuntersuchen klingt auf jeden Fall nicht gut für mich, auch als Laie. Und dann ging das aber dann am Montag, habe ich dann den Anruf erst bekommen, also eine Woche später, von meiner Frauenärztin. Und als sie gesagt hat, Frau Heinz, sitzen Sie? Da wusste ich, dass das jetzt nicht gut ist. Und ich hatte das vorher im Gefühl, aber man durch diese ganzen Beschwichtigungen dachte ich immer so, nee, mein Gefühl stimmt nicht.
Und dann ging die Reise los.
Ja, dann ging das erst vor allen Dingen erstmal los, dass ich das verstehen musste, was da jetzt passiert, weil ich, wie gesagt, dachte, man könnte es einfach nur wegschneiden. Und die Frauenärztin, die im Brustzentrum, sagte dann zu mir, wir müssen jetzt erstmal beim Staging gucken, ob er gestreut hat. Und ich habe immer so genickt und dachte, ja klar, wir gucken, ob er gestreut hat. Ich weiß, dass Tumore das machen, aber ich habe nicht verstanden, was das heißt. Also ich weiß nicht, ob das so ein Schutzmechanismus von mir war. Ich habe das erst viel später, also abends halt verstanden, was das bedeutet, was streuen heißt. Dass es halt darum geht, ob ich noch heilbar bin oder nicht.
Ja. Aber du bist da gut durchgekommen, richtig?
Ja, ich bin irgendwie schon ziemlich gut da durchgekommen. Aber es war natürlich hart, also eine harte Zeit. Aber ich weiß, dass das ja sehr individuell ist und jede Frau erlebt das ja auch ganz anders. Und diese Therapie ist ja auch für alle komplett anders mit den Nebenwirkungen. Und ich habe wirklich mal die Nebenwirkungen, also dieser erste Chemoblock ist die Hölle. Das ist schon ziemlich brutal, was da passiert mit dem Körper und mit meinem Selbst. Aber ich konnte trotzdem nebenbei arbeiten. Also das hat mir total geholfen. Nebenbei einfach eine Woche war ich ausgenockt. Und dann wussten meine Kunden immer, bis donnerstags abends können sie mir noch was schreiben. Und dann ab freitags bin ich eine Woche raus, bis ich mich wieder melde. Und da habe ich natürlich Glück gehabt, dass sie das mitgemacht haben, das Spiel.
Na, jetzt gibt's ja die Mammographie als Präventionsuntersuchung. Und es nehmen aber nur 50% der Frauen wahr. Was können wir denn machen, damit die Vorsorge für Brustkrebs noch präsenter wird?
Also das Einzige, was ich machen kann, ist da die ganze Zeit drüber reden und die ganze Zeit jede Fläche suchen, die ich irgendwo finde, um darauf hinzuweisen, dass das halt keine Oma-Krankheit ist. Weil ich dachte auch, Brustkrebs ist so ein, das kennt man so irgendwie von, das hört man von alten Frauen irgendwie, ne? Aber dass hormonelle Schwankungen das begünstigen können und dass natürlich Schwangerschaft und Stillzeit auch hormonelle Schwankungen im Extremfall auch noch sogar sind, das wusste ich nicht. Und mein Tumor war zum Beispiel 100% Hormonrezeptor positiv und wurde schön die ganze Zeit von diesen Schwangerschaftshormonen da gefüttert. Und ich hätte es, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich während der Schwangerschaft, Stillzeit die ganze Zeit darauf bestanden, dass das kontrolliert wird. Und ich habe meine Ärztin gefragt, ob man es gesehen hätte und sie hat gesagt, ja, weil halt Tumore nicht rund sind und Milchdrüsen sind rund. Sie meinte, das ist ein bisschen mühsam, aber man hätte es halt gefunden und so hatte ich nach dem Abstillen auf einmal so ein 3 cm großes Ding in meiner Brust.
Und was hätte man machen können? Ich meine, du warst ja schwanger.
Da gibt es verschiedene, es trifft ja häufig Frauen tatsächlich oft mitten, während sie noch schwanger sind. Ich hatte ja das Glück in dem Fall, dass meine Tochter schon anderthalb war. Das klingt absurd, wenn ich das so sage. Aber ich hatte das Glück, dass ich nicht in der Schwangerschaft noch war. Aber da gibt es dann je nach Tumorart, glaube ich, da bin ich jetzt überfragt, dass medizinisch, was da die Behandlungen sind. Mir hat auch diese Woche noch wieder jemand gesagt, dass eigentlich Brustkrebs, man fasst unter diesem Label Brustkrebs eigentlich ganz viele verschiedene Krankheiten zusammen. Weil eigentlich jede Art von Brustkrebs eine eigene Krankheit ist in der Behandlung. Genau, das hängt halt davon ab.
Was empfiehlst du denn Schwangeren oder jungen Müttern, was sie denn noch machen können, außer regelmäßig zur Vorsorge zu gehen oder zum Gynäkologen? Also gibt es da irgendwas, was du jetzt im Nachhinein als besonders empfehlenswert siehst?
Ich finde es wichtig, keine Angst zu haben. Und ich wollte auch, das war das, wo ich dann mal dachte, ich möchte nicht, dass ich irgendwie, also ich hatte nach dem, also einer von den Impulsen, warum ich damit angefangen habe, warum ich angefangen habe, darüber zu sprechen, war, dass ich dachte, ich kann diese Info, dass das aus der Schwangerschaft, also man darf nicht sagen, dass es in der Schwangerschaft, von der Schwangerschaft gekommen ist. Ich darf nur sagen, dass diese Schwangerschaftshormone die Entstehung von hochaggressiven Tumoren begünstigen können. Das ist medizinisch nicht richtig, so darf ich das sagen. Mhm. Und ich hätte das einfach gerne gewusst, aber man, ich finde, es muss halt jede Frau für sich entscheiden, ob es ein Thema ist für sie oder ob sie da was machen möchte. Und ich zahle meine Hautkrebsvorsorge zum Beispiel auch selber, weil ich das gut kontrolliert haben möchte. Und das wird auch nicht übernommen von den Kassen. Das ist aber auch eine Luxusposition, das machen zu können. Und ich würde sagen, dass jede einfach für sich den richtigen Weg da finden muss, wie sie mit der Vorsorge umgeht.
Wenn wir wieder zurückspringen in deine Behandlung, was war denn die größte emotionale oder mentale Herausforderung, die du während der Chemotherapie ertragen musstest?
Das Krasseste für mich war, dass ich nicht in der Lage gewesen wäre, meine Tochter zu versorgen. Dass ich so ausgenockt war, dass ich, das kann man sich nicht vorstellen, wie schlecht es einem gehen kann. Das ist so, ich hätte gedacht, ja klar, man geht es ein bisschen irgendwie schlecht oder so. Ich wusste auch, dass das anstrengend wird. Aber dass es tatsächlich so ist, dass man, also es ist auch wieder für jede Frau anders, aber mir war es so, dass ich tatsächlich die Augen nicht aufmachen konnte. Also ich konnte nicht aufstehen und ich konnte die Augen nicht aufmachen. Und das kann man sich nicht vorstellen, also wenn man das nicht erlebt hat. Und es ist auch gut, dass man sich das nicht vorstellen kann, um irgendwie halbwegs positiv da reinsehen zu können. Für mich war aber immer klar, dass diese Chemo für mich, was war für mich am Ende bei diesem Staging wird ja geguckt, ob der Tumor gestreut hat. Und das heißt, wenn es gestreut hat, gibt es keine Chemo mehr wahrscheinlich dann, sondern die Chemo heißt, bin noch heilbar. Deswegen war für mich die Chemo immer so das Best-Case-Szenario. Und ich wusste, ich hatte so ein Plakat gesehen, The Only Way is Through. Und das war so mein Motto. Dann, wo ich dachte, es gibt kein Drumherum, ich muss da jetzt einfach durch. Und ich hatte das Glück, dass meine Familie dann für mich da war und immer da war und meine Tochter wirklich versorgt hat. Weil das war das Schwierigste für mich, mental zu verarbeiten, zu wissen, ich liege da jetzt gerade und nicht mal mehr darüber nachzudenken, dass ich sie nicht versorgen kann. So, das war hart.
Was können Arbeitgeber besser machen, um auf die Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen zu reagieren, die Brustkrebs haben? Weil ich glaube, da ist ganz viel Fürsorge vorhanden, die teilweise aber nicht zielgerichtet ist. Was empfiehlst du Arbeitgebern?
Das ist eine ganz komplexe Frage, weil das so unterschiedlich ist, je nach Unternehmen. Und wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass es eine Diskrepanz zwischen der öffentlich deklarierten Haltung und der tatsächlich gelebten Praxis gibt. Also öffentlich heißt es immer, alle sind inklusiv und leben Diversity, Inclusion, Belonging. Das ist so das, was sich alle auf die Fahnen schreiben. Aber wenn es dann in der Praxis darum geht, dass eine Führungskraft sich beschwert, weil die Person die ganze Zeit ausfällt und irgendwie monatelang wahrscheinlich krank ist oder auch danach, das geht ja die Anschlusstherapien gehen ja über Jahre, wo es immer wieder sein kann, dass jemand ausfällt. Spätestens, wenn die Führungskräfte streiken, sind die Arbeitgebenden in dem Spagat, dass sie die Unternehmensinteressen berücksichtigen müssen und menschenzentriert sein möchten. Und da gibt es einfach so eine große Kluft dazwischen, über die wir einfach sprechen müssen. Und wo ich sagen würde, es bringt nichts, einfach so zu tun, als ob das nicht da wäre, sondern wo wir damit arbeiten müssen und sagen müssen, das ist gerade so und wir brauchen eher andere Modelle, was so das Zusammenarbeiten angeht oder wie man mit Ausfallzeiten umgeht, um die Leute im Unternehmen halten zu können.
Welchen Ansatz verfolgt ihr bei Eine von Acht im Vergleich zu anderen Initiativen?
Wir haben komplett den Fokus auf das Leben nach Krebs gelegt und auf das Arbeiten mit und nach Krebs gelegt. Und es gibt ja, wir haben uns für einen Dreiklang entschieden und haben gesagt, wir haben erst gedacht, wir machen die Betroffenen fit, dass die wissen, wie sie arbeiten möchten. Also die Grundannahme ist ja immer, dass Leute mit der Diagnose erstmal monatelang rausgehen. Und dann denken die Leute, die machen eine Chemotherapie und dann kommen sie wieder und dann geht alles weiter. Und das ist halt totaler Quatsch, weil das ist so eine Grenzerfahrung, die da auch dafür sorgt, dass manche Leute überhaupt gar nicht in den alten Job zurück wollen und sagen, ich will mit meinem Leben was komplett anderes anfangen und ich habe auf dieses Kram, was hier gerade läuft, überhaupt keine Lust mehr. Andere sagen, ich will da jetzt hin und ich will den nächsten Karriereschritt haben. Und die fordern halt viel krasser Sachen an ein, weil sie sagen, ich habe keine Lust mehr, hier noch irgendwie 3 Jahre mich hinhalten zu lassen. Ich will das jetzt oder ich gehe. Und diese Herausforderung, das mit dem Arbeitsalltag, mit den neuen Werten und Wünschen und Zielen für das eigene Leben, mit dem Gesundheitsmanagement dann auch noch zu koppeln, das ist so eine Sache, wo wir mit Betroffenen dran arbeiten. Und dann haben wir den zweiten Strang, wo wir sagen, wir müssen mit den Führungskräften dran arbeiten, dass die lernen, wirklich über Krebs zu sprechen und auch ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, ich muss wissen, was jetzt, also dass man in den Dialog geht wirklich auch und dabei auch das ganze Team nicht vergisst. Weil die werden gern vergessen in der Runde und die müssen ja die Arbeit auffangen in der Zwischenzeit, wenn von den Arbeitgebenden nicht für Ersatz gesorgt wird. Und damit das möglich ist, muss es halt eine gute Dialogplattform innerhalb der Firma und Vertrauensverhältnisse geben. Weil gerade so, im Moment ist es so, dass viele Betroffene, ich habe keine Zahl, was dazu noch keine Untersuchung gibt, aber ich bin da dran, also falls jemand irgendwelche Studien mit mir machen möchte, immer her, wir wollen gerne Zahlen haben, wie viele Betroffene das tatsächlich verschweigen, weil viele Unternehmen wissen nicht einmal, wer bei ihnen Krebs hat. Und wenn ich ihnen sage, dass jeder Zweite irgendwann im Leben Krebs bekommt oder dass wir zum Beispiel 175.000 jedes Jahr haben, die im erwerbstätigen Alter sind und Krebs haben, und dann fangen sie an zu rechnen, wie viele Fälle sie haben, dann kommen sie irgendwie bei ein paar tausend Mitarbeitenden auf 3, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, das ist ein wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Was siehst du denn noch für Stigmata in der Gesellschaft und wie haben die sich verändert? Also ich sehe, dass die Wahrnehmung immer größer wird. Der Pinktober, der Breast Cancer Awareness Month, nimmt immer größere Bedeutung ein. Siehst du, dass sich das alles positiv verändert hat oder haben wir da immer noch große Hürden, die wir überwinden müssen?
Ich glaube, dass es in meiner Wahrnehmung, aber es ist ja immer, wenn man sich auch mit einem Thema beschäftigt, gibt es viele Flächen inzwischen und viele Frauen oder Betroffene, die sich trauen, auch damit rauszugehen. Aber ich weiß aus den Gesprächen halt auch, dass das ganz viele nicht tun. Und ich weiß auch aus den Gesprächen, dass ich das Feedback bekomme, dass Leute, nachdem sie gesehen haben, wie offen ich damit rausgehe, sich dann auch trauen, damit rauszugehen. Aber das ist eine Frage, da gibt es eine ganz schöne Plattform, auch die heißt Sag Ich's, wo man herausfinden kann, ob es für einen selber klug ist, das zu sagen oder nicht, weil das halt je nach Arbeitsumfeld und je nach finanzieller Situation oder wie man auf diesen Job auch angewiesen ist und was das Verhältnis zur Führungskraft ist, ganz andere Antworten auf die Frage gibt, ob man da offen mit umgehen sollte oder nicht. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass wir da alle offen drüber sprechen könnten, aber das ist gerade nicht der Fall, dass wir das können, weil das weitreichende Konsequenzen für die eigene Karriere haben könnte.
Gibt es einen allgemeingültigen Rat, den du Frauen geben würdest, die die Diagnose Brustkrebs bekommen haben?
Ja, lasst euch nicht verrückt machen und findet euren eigenen Weg. Und das ist so das, was das Schwierige ist, weil man in der Situation, wo man selber psychisch, emotional, körperlich vollkommen am Rand ist, ständig Entscheidungen treffen muss, ohne Fachfrau zu sein. Und das sind so Entscheidungen, wo dann natürlich gesagt, also Beispiel Mastektomie, wo gesagt wird, wir können auch später noch einen Wiederaufbau machen. Aber ich dachte, also das sind so viele grundlegende Entscheidungen. So möchten Sie einen Wiederaufbau haben? Ja, in welcher Form? Da sind so viele weitreichende Entscheidungen, oder dass man am Anfang gefragt wird, möchten Sie noch Kinder haben? Und ich dachte, was geht ich das an? Weil ich dachte, ich habe das nicht verstanden, dass es einen Zusammenhang zwischen Brustkrebs und Kinderwunsch gibt. Und das sind einfach so viele Themen, wo ich weiß, dass ich bin Managerin und ich habe trotzdem meine Freundin gebeten, zu recherchieren, welche Creme ich während der Chemo nehmen darf. Was mache ich normalerweise an der Ampel? So, und ich war dazu nicht mehr in der Lage und ich würde halt allen empfehlen, also findet euren eigenen Weg und holt euch Hilfe.
Gibt es irgendwas, was du im rückblickend anders gemacht hättest?
Ich wäre wahrscheinlich noch früher rausgegangen, aber ich brauchte die Zeit. Ich brauchte diese Zeit, um das selber zu verarbeiten und so meinen eigenen Umgang damit zu finden. Und wir haben am Anfang auch immer Leute, guck mal hier, die geht damit ganz offen raus. Und ich dachte so, nee, ich war in meiner anderen Rolle auch noch. Und es ging eigentlich erst mit diesem Artikel im Tagesspiegel so richtig los, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich draußen. So.
Und was ist dann passiert?
Dann habe ich unfassbar viele Anfragen von Frauen geschrieben und es waren mir Familienmitglieder von Frauen geschrieben und ich habe noch mehr Interviews geführt mit anderen Betroffenen und habe die Arbeit so weit intensiviert und so viel gelernt, wofür ich so dankbar bin, dass die Frauen ihre Geschichten auch mit mir geteilt haben, da dass ich einfach dieses Wissen jetzt nehmen konnte, um an die Unternehmen ranzugehen, beziehungsweise zu wissen, was das Problem ist, was ich selber aus meiner eigenen Situation ja gar nicht hätte erfahren können, weil ich nicht im Unternehmen angestellt war zu der Zeit.
Ich möchte zuletzt dich nochmal fragen, welche 3 Tipps möchtest du denn unseren Hörern, Frauen, aber auch Männern mitgeben, gerade im Umgang mit Brustkrebs?
Also der erste Tipp wäre, dass Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Also da genau einfach hinzugucken und nicht zu sagen, die Tante von meiner Freundin hatte das auch und die ist da auch gut durchgekommen. Also solche Sätze, die sind irgendwie nett gemeint, aber die sind total richtig ätzend für uns Betroffene, weil es halt uns nicht abholt in dem Moment. Also das erste, so genau hinzugucken, dann sich trauen, Fragen zu stellen. Und Leute müssen keine Ratschläge geben. Die müssen nichts sagen, was im Moment schöner macht oder leichter macht oder irgendwie so eine Lösung verspricht, sondern einfach nur da zu sein und einfach nur sich wirklich zu trauen, zu sagen, es ist nicht meine Rolle, dir jetzt irgendwie Ratschläge zu geben, sondern einfach nur zu fragen, möchtest du drüber sprechen? Wann, wie, wo? Also weil es passt ja auch nicht immer in dem Umfeld. Und das dritte ist, was ich mir wünschen würde, dass einfach diese Urangst vor Krebs, dieses Stigma Krebs, dass Leute sich trauen können, über ihre Krankheit zu sprechen. Was ist eine Krankheit? Und unsere medizinischen Möglichkeiten werden so viel, also ich kriege immer diese ganzen Google Alerts und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel da geforscht wird. Also ich weiß, dass es ein riesiger Markt ist und es ist, man sagt ja bei Brustkrebs, dass es so nach 10 Jahren wiederkommt. Und ich denke, so bis es bei mir wiederkommt, sind die so viel weiter in der Medizin. Da habe ich so ein Urvertrauen in die Forschung und in den Markt. Und das ist halt, was so dieses, sich so auf die, den eigenen Weg auch da zu finden, so was, welche Behandlungsmethoden oder was so die eigene Haltung zu der Krankheit angeht. Das wäre das, was ich allen mit auf den Weg geben würde.
Ja, super. Rebecca, vielen Dank für den spannenden Austausch. Die Mission, die du verfolgst, ist extrem wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil der Krebs uns in verschiedenen Bereichen immer wieder betrifft und jeder von uns kennt irgendjemand, der krebserkrankt ist. Und du hast natürlich vollkommen recht. Also eine Krebsform ist nicht wie die andere. Und von daher ist es umso wichtiger, dass du da offen rausgegangen bist und das Thema offen und transparent ansprichst. Vielen Dank für das, was du tust. Das kann uns Menschen nur besser machen.
Das ist total schön zu hören. Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Rebecca hat uns erklärt, dass Brustkrebs auch bei jungen Frauen auftreten kann. Hormonelle Schwankungen, wie sie während der Schwangerschaft oder Stillzeit vorkommen, können das Risiko für aggressive Tumoren erhöhen. Viele Frauen sind sich dieser Tatsache nicht bewusst. Es ist wichtig, dass mehr Frauen ermutigt werden, ihre Geschichte zu teilen, um das Bewusstsein zu erhöhen und anderen zu helfen. Eine frühe Diagnose ist entscheidend. Die Erkennung von Anomalien in der Brust, wie etwa Knoten oder Verhärtungen, sollten durch regelmäßige Arztbesuche und Untersuchungen erfolgen. Oft wird eine Mammographie als Vorsorge empfohlen, die aber nur von etwa 50% der Zielgruppe wahrgenommen wird. Die Behandlung von Brustkrebs ist individuell und kann intensive Chemotherapie, Operationen oder andere Therapien umfassen. Nebenwirkungen wie extreme Erschöpfung und körperliche Beschwerden können eine enorme Belastung darstellen. Während der Therapie kann die Arbeit stark eingeschränkt sein. Die richtige Unterstützung von Arbeitgebern ist wichtig, um den Betroffenen zu helfen, ihren Arbeitsplatz zu behalten und mit den Veränderungen umzugehen. Arbeitgeber spielen daher eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Mitarbeitenden mit Brustkrebs. Eine bessere Kommunikation und das Verständnis für die Bedürfnisse betroffener Mitarbeiter sind notwendig, um Arbeitsbedingungen anzupassen und Ausfallzeiten zu managen. Rebeccas Empfehlung: Frauen mit der Diagnose Brustkrebs sollten sich nicht von der Vielzahl an Informationen überfluten lassen und einen eigenen Weg finden, mit der Krankheit umzugehen. Holt euch Unterstützung, um auch die mentalen Herausforderungen meistern zu können. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Schaut euch nach dieser Folge doch mal in eurem Umfeld um, wer mit welchen Erkrankungen zu kämpfen hat. Und denkt daran, wie wichtig es ist, offen über Gesundheitsthemen zu sprechen. Wissen und Vorsorge können Leben retten. Unsere Gesundheit ist das wertvollste Gut, das wir besitzen. Jeder Schritt, den wir machen, um unser Wissen zu erweitern, bringt uns näher zu einem gesünderen Leben. Abonniert uns daher gerne, damit ihr auch in Zukunft keine Episode verpasst. Und schreibt uns an podcast@ceramtec.de. Was wollt ihr zusätzlich über Brustkrebs oder andere gesundheitliche Themen wissen? Ich bin gespannt auf eure Fragen und Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: sucht euch ständig neue Herausforderungen. Der menschliche Geist ist darauf ausgelegt, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Wenn du dich regelmäßig neuen Herausforderungen stellst, bleibt dein Denken flexibel und dein Leben spannend. Es muss nicht immer was Großes sein. Auch kleine Veränderungen im Alltag können einen Unterschied machen. Zum Beispiel: lerne eine neue Sprache. Probiere ein neues Hobby aus oder setze dir Ziele, die außerhalb deiner Komfortzone liegen. Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass das Meistern von Herausforderungen das Gehirn anregt und langfristig die Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern und neue Verbindungen zu bilden, fördert. Außerdem hilft das Überwinden von Herausforderungen dabei, Resilienz aufzubauen. Eine Studie der American Psychological Association zeigt, dass Menschen, die sich regelmäßig schwierigen Situationen stellen, eine stärkere psychische Widerstandskraft entwickeln und besser in der Lage sind, mit Stress umzugehen. Das Gefühl, Herausforderungen erfolgreich gemeistert zu haben, stärkt das Selbstvertrauen und die Fähigkeit, zukünftige Schwierigkeiten zu bewältigen. Kurz gesagt, neue Herausforderungen regen das Gehirn an, verbessern deine Problemlösungsfähigkeiten und stärken deine mentale Widerstandskraft. Also mein Random Reminder in dieser Woche: raus aus der Komfortzone, traut euch und sucht euch ständig neue Herausforderungen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.